Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie deine Einstellung zum Thema Geld deinen Kontostand beeinflusst? Wie genau das eigentlich funktioniert, zeige ich dir in diesem Geldtyp-Quiz, was ich entworfen habe. In 11 humorvollen, aber lehrreichen Fragen führe ich dich durch deine Geldglaubenssätze und dein Geldverhalten. Und am Ende wirst du sehen, gibt es da eigentlich Optimierungsbedarf oder bin ich schon gut dabei? Das erfährst du im Geldquiz. Du findest den Link dafür in der Podcast-Beschreibung. Mach jetzt das Quiz, um herauszufinden, was du eigentlich für dein Geld tun kannst.
Yvonne hat auch schon gesagt, Kopien machen von allem, das ist total wichtig. Und Ehevertrag hast du auch schon gesagt. Und dazu wollte ich noch was sagen, dass man den eben auch jederzeit während der Ehe abschließen kann.
In dieser neuen Folge spreche ich mit Trennungsexpertin Yvonne Rump wirklich über alles, was eine Trennung ausmacht, welche Themen man auf jeden Fall bedenken sollte, besprechen sollte, vorbereiten sollte. Natürlich stehen die Finanzen im Fokus, aber wir reden auch über Betreuungsmodelle, über Haustiere, Immobilien, Besitz und einfach auch über Gefühle, ja, also wie kriegt man das irgendwie alles klar und geregelt? Und es ist ein spannendes, spannungsgeladenes Feld, aber trotzdem ist es so, so wichtig. Wenn so erste Gedanken in Richtung Trennung da sind, dann hör dir unbedingt diese Folge an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ein guter Start, Finanzen für Frauen, der Podcast für deine finanzielle Unabhängigkeit. Ich habe heute Yvonne Rump zu Gast. Sie ist Trennungsexpertin und das Thema Geld und Trennung ist natürlich ja sehr hart und emotional miteinander verknüpft. Wir gucken heute zusammen dahin, wo es oft weh tut. Meistens trägt man so ein Gefühl von, die Beziehung tut mir nicht gut, ja schon lange mit sich rum. Und ja, dann, wir haben auch gerade schon gesprochen, es gibt immer so Anlässe, die dann zur Trennung führen können und wie man sich eben gut darauf vorbereiten kann, emotional, aber auch aus finanzieller Sicht. Das besprechen wir heute. Hallo Yvonne.
Hallo Bianca.
Ich habe gerade schon erzählt oder du hast mir gesagt, dass es immer so nach Feiertagen ganz populär ist. Ja, dann hast du immer viel zu tun, weil viele so aufeinander gesessen haben und gemerkt haben, okay, es geht nicht mehr hier, es ist eskaliert. Und auch ich habe jetzt gerade 4-jähriges Trennungsjubiläum gehabt, also Ostern, Karfreitag vor 4 Jahren war es soweit. Und genau, also vielleicht magst du dich mal vorstellen, mal erzählen, was du machst und wie so dein Alltag abläuft.
Ja, sehr gerne. Hallo Bianca, schön, dass ich hier sein kann in deinem Podcast. Ich bin Yvonne Rump, Trennungsexpertin. Ich bin Diplom-Sozialarbeiterin, selber jetzt getrennt seit 6 Jahren mittlerweile. Manchmal staune ich schon ein bisschen, wie schnell das jetzt tatsächlich ging. Geschieden erst seit einem Jahr und ich betreibe die Trennungsexpertin jetzt seit 3 Jahren. Ich begleite meistens Frauen, manchmal auch oder sehr selten Männer oder auch mal Familien in die Trennung hinein, durch die Trennung, manchmal auch noch viele Jahre danach. Es kommt so ein bisschen drauf an, wo sie gerade stehen, wo gerade die Probleme sind. Zurzeit habe ich tatsächlich außergewöhnlich viele Frauen, die ich direkt in die Trennung begleite, also die ungetrennt zu mir kommen, den Trennungswunsch haben und sich mit mir dann eben vorbereiten, in die Trennung zu gehen. Und oft habe ich eben auch Frauen dabei, die schon in der Trennung sind, meistens dann frisch. Genau, das ist so das, was ich mache. Wie gesagt, seit 3 Jahren und ich habe das Gefühl, es bricht auch nicht ab. Ja, der Bedarf ist sehr groß. Ich glaube, also entweder trennt sich gerade die halbe Welt, ich weiß es nicht, oder es wird tatsächlich, und das würde mich sehr freuen, populärer, sich auch Unterstützung zu holen, neben der anwaltlichen Unterstützung, die man meistens hat, eben auch in der strukturellen und emotionalen Begleitung, ja, jemanden zu haben, der da Erfahrung hat, die habe ich eben auch persönlich und aber auch von der Profession. Also ich bin eben Sozialpädagogin, bin lang ausgebildete Trainerin für Kommunikation, gewaltfreie Kommunikation, auch Coachin, IHK geprüft und Mediatorin mittlerweile. Ja, und tatsächlich, als ich damals mich getrennt habe, hätte ich gerne jemanden gehabt, der mich da so ein bisschen durchführt und mir mit all meinen Fragen hilft und meinen vielen tausenden Gefühlen. Und habe dann irgendwann, als ich emotional selber durch war, gedacht, nee, also das mache ich jetzt selber. Da gibt es viel Bedarf und seitdem gibt es die Trennungsexpertin. Ja.
Voll gut. Also hätte ich mir auch gewünscht tatsächlich.
Ja.
Wir haben so eine Familienberatung in Anspruch genommen, aber da war es eben immer so, dass die Person sozusagen ja nicht uneingeschränkt auf meiner Seite war. Ne? Also manchmal braucht man einfach jemanden, die nicht in der Mitte steht und so eine Mediation macht, sondern die auch die eigenen Gefühle nochmal validiert. Und das, glaube ich, machst du sehr gut. Also könnte ich mir vorstellen.
Ja, also das Feedback bekomme ich zumindest und ich glaube schon. Also ich sehe das ja in dem, wie die Klientinnen dann bei mir rausgehen, nachdem sie eine Zeit da waren, die dann wirklich sehr viel sicherer in die Trennung gegangen sind und auch dann wissen, wie sie mit sich umgehen und auch den Kindern in solchen Situationen. Genau.
Und die meisten Frauen mit Kindern können den Lebensunterhalt für sich selbst und die Kinder nicht alleine bestreiten. Das ist so das, was ich aus meinem Coaching immer so mitkriege, weil oft so eine klassische Rollenverteilung herrscht. Ne? Der Mann als Hauptverdiener, die Frau arbeitet in Teilzeit und ist so die Familienmanagerin. Ist das auch was du so oft erlebst, was einfach echt ein Problem ist?
Ja, also zum Teil. Ich habe sowohl Frauen, die ganz gut auf eigenen Füßen stehen. Ich habe aber auch Frauen, ich glaube, das teilt sich so bei mir in die Hälfte, die eben genau das erlebt haben oder so gelebt haben bisher, ne, in dieser Verteilung, wie du es gerade erzählt hast. Und ja, dann ist es tatsächlich auch ein Trennungshinderungsgrund, sich nicht zu trennen, weil man eben überhaupt keine Ahnung davon hat, wie es danach finanziell weitergehen kann. Und aber auch dann, wenn man sich getrennt hat, in dem Fall, wenn es dann bei den Frauen so ist, tatsächlich schwierig, zumindest immer dann schwierig, wenn ja alles abbricht, weil Männer dann Zahlungen einstellen, so, ne, die sie bisher geleistet haben, wo man ja zumindest, wenn man verheiratet ist, rechtlich geschützt ist eigentlich innerhalb dieses ersten Jahres oder wie lange es bis zur Trennung dauert. Aber ja, also da muss man dann wirklich gucken, wie sieht's mit Unterhalt aus, auch Scheidungsunterhalt, also Trennungsunterhalt oder welchen, es gibt da ja verschiedene Arten von Unterhalt. Und wie sieht es aus mit Möglichkeiten der, ja, des Zurückkehrens in die Arbeit, ja, je nachdem, wie alt die Kinder auch einfach sind, oder auch, was gibt es für Möglichkeiten an finanzielle Unterstützung vom Staat, da gibt es ja einiges, ja, aber das ist dieses erste Jahr oftmals nach der Trennung, das wirklich sehr schwierig ist zu gucken, in welche Richtung geht's da finanziell tatsächlich, ja.
Also ich hatte auch mal eine Kundin, die hat auch gesagt, Bianca, hier ist gerade ganz wild, weil der Mann ist also wirklich wie im Bilderbuch mit seiner Sekretärin irgendwie angebandelt. Sie hat drei Kinder, sitzt im gemeinsamen Haus, arbeitet als Physiotherapeutin Teilzeit, kümmert sich ansonsten um alles, ja. Und er ist dann ausgezogen und hat auch sie auch mit allen Kosten alleine gelassen, sofort. Und das kannst du eben nicht, so ein Haus und drei Kinder mit einem Teilzeitgehalt von 900 Euro irgendwie finanzieren, ne? Und sie hatte aber zum Glück tatsächlich so 10.000 Euro unterm Kopfkissen, also wirklich physisch sozusagen, irgendwo liegen. Und das war einfach ihre große Rettung.
Ja.
So, ne? Also deswegen bin ich auch immer, wenn Frauen mir sagen, ja, wir haben ein gemeinsames Sparkonto hier und noch ein gemeinsames Depot da und so, dann denke ich, das ist ja immer schön. Also die Idee davon ist schön, aber praktisch ist das einfach ganz oft realitätsfern und geht einfach manchmal in die Hose. Ist das auch was
ja,
du auch erlebst?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist bis hin zu die Frauen haben überhaupt keinen Zugang zu irgendwelchen Konten, kennen die Passwörter nicht, wenn es dann gemeinsame Konten sind oder auch es ist alles nur auf dem Konto des Mannes und da denkt man ja innerhalb der Ehe erstmal gar nicht so drüber nach, aber es wird dann tatsächlich zu einem Riesenproblem, wenn man sich trennt und da überhaupt keine Zugänge hat, kein Wissen hat darüber, also auch ich habe auch Frauen dabei, die wissen gar nicht, wie viel Geld irgendwo liegt, gar nicht so wenig tatsächlich. Es ist so unterschiedlich, ne? Ich habe einmal auf der Seite die Familienmanagerinnen, die alles in der Hand haben, ja, also die alles Versicherungen, Finanzen und so weiter im Griff haben. Dann gibt's genau das Umgekehrte. Da macht das der Partner und dann ist es immer sehr, sehr, sehr schwierig, ja. Genau.
Und um das jetzt zu umgehen, solche Situationen, lass uns mal so ein bisschen drauf vorbereiten, welche Themen kommen bei einer Trennung auf mich zu?
Sehr vielschichtige, ne? Also gerade das Finanzielle ist auf jeden Fall dabei. Das heißt, was ich immer empfehle, wenn Frauen noch nicht getrennt sind und bei mir sind, ist als allererstes, bitte kopiere einmal alles. Alle Unterlagen, alle Kredite, alle Passwörter, alle Verträge, alles, was im Prinzip an Ordnern da ist, auch die Gehaltsabrechnungen, wenn der Partner angestellt ist, oder auch die letzten Steuerauszüge, wenn eine Selbstständigkeit da ist. Ja, wirklich alles, was man in die Hände kriegen kann, muss kopiert werden und auch versteckt werden. Hatte ich gerade kürzlich einen Fall, wo tatsächlich der Mann alle Ordner dann mitgenommen hat. Und Gott sei Dank hatte sie eben aufgrund meines Hinweises alles kopiert und versteckt. Und das hat er auch nicht gefunden. Das war Gold wert in dem Moment, ja. Und
aber sag mal, genau, ich habe das nämlich gelesen, als du das, du hast das ja geteilt, und dann dachte ich, ja, krass, also habe ich auch schon erlebt, aber sag nochmal, wieso ist das wichtig?
Naja, wenn es dann eben Richtung Anwälte geht, ne, Richtung Unterhaltsberechnung zum Beispiel, und du hast keine Lohnauszüge, dann ist es, dann kann nichts berechnet werden, ja, dann kann es sich ewig hinziehen. Es gibt natürlich dann eine Aufforderung von dem Anwalt Richtung ehemaligen Partner, aber ne, dann schickt er mal was und dann schickt er das kleckerweise und dann fehlt da noch was und dann zieht sich das unter Umständen über einen sehr langen Zeitraum hin, bis da alles da ist, bis dann irgendwas auch nur berechnet werden kann. Und das ist schwierig. Und aber auch so Sachen wie Hausverträge, Kredite, wo dann stehe ich da drin, stehe ich da nicht drin, wie komme ich da raus, kann ich Kontakt aufnehmen? Das findet alles so ein bisschen später statt. Aber auch das muss man einfach selber besitzen. Ja, Mietverträge, bin ich da alleine drin? Ist der andere da mit drin? Muss ich den Mietvertrag kündigen? Wer wir ja zu zweit da drin stehen, ne? Das sind so Sachen, die weiß man dann oft nicht, weil man den Mietvertrag zum Beispiel ja gar nicht alleine übernehmen kann, wenn beide drinstehen. Der muss dann im Prinzip gekündigt und neu aufgesetzt werden. Also lauter solche Kleinigkeiten. Dann, wenn man die Scheidung einreichen will, dann so Sachen wie Heiratsurkunden, Geburtsurkunden der Kinder, die brauchst du einfach, um Scheidung einreichen zu können. Ne? Und dann, auch wenn es an die Rente geht bei der Scheidung, Rentenpunkte errechnen, auch da seine ganzen Sachen einfach zusammen zu haben. Wenn man auch lange schon, ich habe ja Paare dabei, die trennen sich nach 20 Jahren, da sind alle Ordner miteinander seit 20 Jahren vermischt. Ne? Und wenn der eine alles mitnimmt, hast du halt gar keinen Zugriff mehr auf deine Sachen, wie, was habe ich gesucht zu meiner Scheidung, meine Exmatrikulationsbescheinigung der Uni von vor 15 Jahren. Ne? Sowas brauchst du dann, um eine Rente berechnen zu können. Lauter solche Sachen. Ne? Und aber auch einfach Passwörter, alle Passwörter sichern. Wenn du an dein Konto dann nicht hinkommst, ja, dann ist das einfach ganz schön doof.
Und hast du das auch schon mal erlebt, dass sich gerade so bei Selbstständigen, dass das dann so ein bisschen schön oder also runtergerechnet wird auch? Also weil das habe ich schon oft auch gelesen in irgendwelchen Alleinerziehendenforen oder so, ne, dass dann der Mann irgendwie in einem schicken neuen Auto vorgefahren kommt, aber eben sagt, ja, das ist jetzt das von meinem Bruder oder meiner Mutter oder so, und dann einfach die Sachen einfach nicht mehr auf seinen Namen laufen.
Ja, das weiß ich immer nicht so ganz, weil ich ja meistens mit der anderen Partei beschäftigt bin und kann das dann immer nicht nachvollziehen. Aber es ist natürlich möglich, in einer Selbstständigkeit sich zumindest, wenn man nicht so wie ich online arbeitet und immer Rechnungen stellen muss, sich auch was schwarz zu erarbeiten und dann eben das, was man angeben muss, beim Finanzamt runterzuschrauben. Ne? Oder vielleicht gibt es irgendwelche Geschäftsmodelle, wo man, keine Ahnung, da kenne ich mich tatsächlich nicht so aus. Aber hören tue ich das auch, und es ist mit Sicherheit leichter in der Selbstständigkeit, als es als Angestellter ist, ja, das ist klar. Also ich denke schon, dass man da mit dem Steuerberater so ein bisschen was drehen kann.
Aber eben da auch nochmal der Hinweis, ne, wenn man darauf Hinweise findet und Beweise dafür hat, die eben auch irgendwie zu sichern,
auf jeden
wenn
Fall.
Das geht.
Ja,
ne?
Genau, auf jeden Fall. Das, ja, Hinweis auf Schwarzarbeit ist ja immer schwierig, ne? Wie soll man das nachweisen? Aber es ist auf jeden Fall, kann man das gut machen. Also das habe ich schon oft gehört, dieses Jahr, dann arbeite ich halt jetzt nicht mehr so viel, nehme nicht mehr so viel ein, dann muss ich auch nicht so viel Unterhalt zahlen. Ne? Also den Satz kenne ich durchaus.
Ja.
Ja.
Ja, sehr schön. Also wir haben gehört, Finanzen, Kopien machen von allem. Und welche Themen gibt's noch so?
Ja, also es gibt ja unglaublich viele Themen, ne? Thema Haus, Wohnung hatten wir schon, wer steht wo drin, ja, dann ist auch das Thema, wie werden wir es mit den Kindern machen, da ist einmal wichtig zu gucken, wer bekommt gerade das Kindergeld zum Beispiel, ne? Das bekommt ja, das wissen viele tatsächlich nicht, immer nur ein Elternteil. Das habe ich schon oft gehabt, diesen Überraschungseffekt, oh, ich muss mal nachgucken, wer das bekommt, das beantragt man einmal und guckt da nie wieder rein. Dass man das selber erhält. Es ist dann so, dass wenn die Kinder ausziehen mit einem selber vielleicht, dass also das Kindergeld erhält immer derjenige oder diejenige, wo die Kinder gemeldet sind. Ja, und das ist einmal wichtig zu wissen. Und ja, es ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn zum Beispiel man ausziehen möchte mit den Kindern und der eine Teil sträubt sich dagegen, dann ist es erstmal schwierig. Ja, also man kann natürlich selber ausziehen, aber man kann nicht einfach mit den Kindern ausziehen. Besser gesagt, man kann sie nicht einfach ummelden. Dazu braucht es die Unterschrift von dem Zweiten. Und da geht es dann auch los mit dem Kindergeld, weil das Kindergeld erhält eben immer nur der oder diejenige, wo die Kinder gemeldet sind. Ja, da kommt die Kindergeldkasse auch, also sobald eine Ummeldung passiert, und fragt nach und fordert auch Geld zurück. Ja, habe ich auch schon erlebt, genau. Mhm.
Also es gibt ja viele, man muss natürlich erstmal überlegen, ne, welches Betreuungsmodell wollen wir jetzt machen, wenn Kinder da sind. Und ja, und dann gibt es ja zum Beispiel auch dieses Modell, dass man sagt, okay, man meldet ja zum Beispiel ein Kind bei dem einen an und das andere Kind bei dem anderen, damit eben das Kindergeld zum Beispiel geteilt wird oder so, ne? Und das sind ja solche Hacks irgendwie, die man machen kann und wo es sich wirklich auch lohnt, sich in ein Umfeld zu begeben, das sich mit dem Thema Trennung mehr auseinandersetzt. Ja. Ne? Also um einfach sich solche Sachen anzueignen, weil sowas weiß man ansonsten ja gar nicht. Nee, das weiß man nicht.
Also und es ist auch fraglich, ne, wenn die Kinder jetzt, also ungefähr 85% der Kinder leben bei den Müttern im Residenzmodell. Ja, das heißt, dieses klassische Modell, das man kennt, die Kinder sind fast ausschließlich bei der Mutter und meistens das jedes zweite Wochenende plus einen Tag in der Woche bei dem Vater, dann macht es gar keinen Sinn, dass man ein Kind hier und ein Kind da meldet, weil das wird ja, das Kindergeld wird ohnehin beim Kindesunterhalt angerechnet. Ja, also das muss man nicht tun. Also ja. das wäre.
Genau, ja. Aber das war jetzt so ein Wechselmodell. Hack,
wobei
ne?
auch
genau,
hier also. In den meisten Wechselmodellen ist es nicht so, dass kein Kindesunterhalt gezahlt wird. Ja, also wenn ein Gehaltsgefälle da ist und das wissen auch ganz viele nicht, damit wird ja auch oft gedroht. Ne? Das höre ich richtig häufig, dass meistens die Väter dann sagen, nö, dann will ich aber das Wechselmodell. Also vor allem ne, diejenigen, die sich vorher so gar nicht viel um die Kinder gekümmert haben, meinen plötzlich, sie wollen sich hälftig um die Kinder kümmern. Wird oft ausgesprochen aus finanziellem Druck seitens der Väter. Die haben ja alle Panik. Ne? Also ich mag überhaupt kein Ex-Bashing. Alles hat mit Emotionen zu tun. Und bei den Vätern ist oft das Thema Finanzen ein riesen Panikthema. Und dann hauen die das raus. Sie wollen das Wechselmodell, damit sie nach Möglichkeit keinen Kindesunterhalt zahlen müssen. Höre ich total oft. Wird dann aber nicht umgesetzt, weil sie selber merken, sie arbeiten 40 Stunden und es geht gar nicht. Aber ich höre es oft, löst völlige Panik aus bei den Müttern, weil die gar nicht wissen, wie die ihr Leben bestreiten sollen. Und es ist aber auch nicht so, dass es im Wechselmodell gar keinen Kindesunterhalt gibt. Denn gibt es ein Gehaltsgefälle zwischen den beiden Ex-Partnern, dann gibt es trotzdem Unterhalt für die oder denjenigen, die eine Stufe oder mehrere drunter sind, was das Gehalt angeht, laut Düsseldorfer Tabelle. Ja, also das ist bei mir persönlich zum Beispiel auch so. Mein Ex-Mann verdient mehr Geld als ich. Ist, glaube ich, weiß jetzt gar nicht, wie viele Stufen zwischen uns sind, 2, glaube ich. Und wir haben das Wechselmodell, aber er zahlt nach wie vor einen kleinen Betrag Kindesunterhalt an mich. Und zwar wird das so berechnet, dass jedes Elternteil verpflichtet ist, Kindesunterhalt zu zahlen. Und der eine ist in der Stufe und der andere ist in der Stufe. Daraus ergibt sich eine Distanz, oder wie nennt man das? Genau,
Differenz.
Eine Differenz, so meine ich das. Und diese Differenz wird dann ausgezahlt an diejenige oder meistens diejenige, die weniger Geld zur Verfügung hat. Ja, also das wissen auch viele einfach nicht.
Das stimmt. Ja. Also Frauen haben Angst davor, ne, dass das Wechselmodell angedroht wird, weil sie denken, sie kriegen keinen Unterhalt.
Ja, genau.
Und die Männer drohen das an, weil sie denken, sie müssten dann keinen zahlen. Mhm. Und was ich aber ganz schlimm finde, ist, dass da so die Emotionen dann so rausgenommen werden. Mhm. Dann geht es nicht um Kindeswohl, ne?
Nee,
oder
genau. Mhm.
Und das ist für mich immer total schockierend.
Ja, also richtig, das ist wirklich schockierend, dass es da nur ums Geld geht. Dann will man sich plötzlich um die Kinder mehr kümmern. Es sind nicht alle so, ja. Es gibt auch Männer dabei oder Väter dabei, die sagen, boah, ich will aber die Zeit nicht ohne mein Kind verbringen. Und dann ist es was, wo ich wirklich auch hinhören würde und gucken würde, da Lösungen zu finden. Ja, das ist ja wünschenswert im Grunde. Und oftmals schaffen sie das aber eben wegen der hohen Arbeitszeit nicht. Na, und dann kann man gucken, wie man da Lösungen findet. Und wenn es von da aus der Richtung kommt, dann kann man ja wirklich sehen, wie kann man das machen mit dem Wechselmodell. Ich bin überhaupt kein Wechselmodell-Fan, auch wenn ich in einem lebe. Ich finde, es braucht sehr viele gute Kriterien, dass man ein Wechsel- oder Nestmodell machen kann, nämlich vor allem die gute Kommunikation zwischen den Eltern. Ansonsten schadet man tatsächlich, meiner Meinung nach, den Kindern damit. Ja.
Also kann ich aus eigener Erfahrung auch bestätigen, weil ich glaube, man wird als Wechselmodell-Mutter entweder als Rabenmutter angesehen, ja, wie kannst du dein Kind so viel zum Vater geben, oder irgendwie karrieregeil oder sowas auch gesehen und andererseits aber auch als so modern, ja, also dass auch viele Frauen, die sich dann trennen, dann mal fragen, ah, wie ist denn das bei euch mit dem Wechselmodell, erzähl doch mal, das hört sich ja so toll an und nee, also ganz ehrlich, ist es ein Albtraum. Also ich möchte nicht, also beziehungsweise ich habe das nicht gedacht, als ich ein Kind gekriegt habe, dass ich das nur so wenig sehe, ja, und nicht jeden Tag sehen kann.
Genau. Ja, also das ist ja auch von Mutter zu Mutter so unterschiedlich, ne? Und es ist einmal das, dass man das Kind tatsächlich nicht im Lebensbereich hat, während dieser einen Woche, wo es nicht da ist. Und gleichzeitig, wenn es dann da ist, das wieder komplett hat. Also es ist auch für alle ein harter Wechsel, finde ich. Ich erlebe das auch so. Ich muss mich selber auch immer komplett, es ist, als würde ich zwei Leben führen.
Ja.
Ein Leben ohne Kinder, ein Leben mit Kindern. Und also natürlich ist es auch nicht so, und das erlebe ich auch bei den meisten Müttern, das Wechselmodell zeitlich ja, finanziell ja, aber nicht organisatorisch Mental Load mäßig. Das bleibt dann, weil es eben schon früher so war, oft tatsächlich dann doch noch meistens bei den Müttern hängen, zum Beispiel der größere Teil. Und deswegen ist Wechselmodell auch nicht gleich Wechselmodell, weil der Neid, den ich oft zu hören kriege von anderen Müttern, oh, du hast ja immer eine ganze Woche keine Kinder. Ja, das ist so. Und ja, mittlerweile genieße ich das auch, aber meine Kinder sind auch einfach schon ein bisschen größer. Ja, das ist was anderes. Wir telefonieren und sind per WhatsApp und so weiter, ne? Aber es ist eben nicht so, dass man den ganzen Tag den Kopf frei hat, sondern ich bin auch da beschäftigt mit Schule, Ärzten, Therapien, was weiß ich was, was da so ansteht. Genau. Und was man auch wissen muss, es ist ein allgemein teures Modell, um mal zurückzukommen, auch zu Finanzen. Sowohl das Nestmodell als auch das Wechselmodell sind teuer, weil es ist alles zweimal da. Beide Parteien haben große Wohnungen, beide Parteien müssen das sich leisten können. Beim Nestmodell sogar manchmal eine Wohnung mehr, ja, also wer das nicht kennt, ein Nestmodell heißt, dass die Kinder in einem Haus bleiben und die Eltern wechseln, dazu brauchen die in der Regel zwei weitere Wohnungen, weil man hat sich ja aus Gründen getrennt und will sich dann nicht noch eine Wohnung mit dem Ex-Mann teilen, ja, also das sind finanziell wirklich recht teure Modelle, muss man sagen.
Ja, ja. Und und wie du sagst, also die Mental Load bleibt ja trotzdem meistens noch bei einem selber. Es ist bei mir auch so, ja, ich werde auch wegen jedem Pieps noch irgendwas gefragt, wo ich denke, also weißt du, du kannst die Schuhgröße selber nachgucken.
Ja.
Und bei uns war es ja auch so, dass mein Kid war 3,5, als wir uns getrennt haben. Und für mich war das schon sehr hart. Wir haben am Anfang so 2,25 gemacht, 2,25. Und das muss man auch noch mal sagen, dass ja auch nicht Wechselmodell gleich Wochenwechsel heißt.
Ja,
und das Wechselmodell auch nicht heißt, dass es immer 50-50 sein muss, sondern auch 60-40 eine Verteilung oder 70-30 zählt auch schon als Wechselmodell. Wenn wir andere Verteilung, also 80-20 oder 90-10 kommen, dann kommen wir in dieses Residenzmodell, ne? Das ist so ein bisschen dieses jedes zweite Wochenende und vielleicht nochmal den Mittwoch oder so. Dann können wir nicht mehr so richtig von Wechselmodell sprechen.
Ja.
Aber alles, wo ja zum Beispiel regelmäßig 2-3 Nächte pro Woche beim anderen Elternteil verbracht werden, das ist dann schon ein Wechselmodell.
Ach echt? Das weiß ich gar nicht so genau. Ich dachte immer, es wäre ziemlich klar an der 60-40-Grenze dran zumindest. Ja, okay. Ja, genau. Und dann wird es eben auch finanziell schon wieder interessant, ne?
Genau. Also das ist dann halt immer super individuell, ne, wie man das dann auch abspricht. Und das hast du schon gesagt, dass dafür einfach die Kommunikation mit dem anderen Elternteil unabdingbar ist. Ja, also ich weiß es auch eben aus eigener Erfahrung, wir gehen regelmäßig in eine Familienberatungsstelle.
Ja.
Sind wir schon vor der Trennung, machen wir heute noch tatsächlich hier, Fun Fact, nach dieser Aufzeichnung haben wir wieder einen gemeinsamen Termin heute. Um einfach Sachen zu verhandeln.
Ja.
Und wenn wir nicht auf Augenhöhe miteinander sprechen können und Themen bereinigen können sozusagen, und die haben nichts mit irgendeiner emotionalen Geschichte zu tun, sondern einfach auch oft mit Finanzen oder mit Organisation oder Schulthemen für das Kind oder so. Wenn wir das nicht besprechen könnten, dann wäre das ganz, ganz schwierig.
Ja, absolut. Also und vor allem die Kinder spüren das, ne? Und da geht es eben drum, das Schlimmste an der Trennung sind ja die Loyalitätskonflikte, das heißt die Konflikte, wo die Kinder dazwischen stehen und nicht wissen, bei dem einen sagen sie dies und bei dem anderen sagen sie das, weil sie das Gefühl haben, sie können dem nicht sagen, was da los ist und so weiter. Und da ist die Gefahr bei einem Wechsel- oder Nestmodell immens hoch, einfach weil viel Kommunikation stattfinden muss. Ein Wechsel immer da ist und das darf einfach nicht sein. Also das wundert mich auch immer, dass Gerichte Wechselmodelle, dass sie dem stattgeben oder anfordern, wenn die Eltern sich vor Gericht streiten. Also das schließt sich für mich eigentlich völlig aus.
Ja.
Genau.
Weil die Herausforderung ist ja, was du gesagt hast, der Loyalitätskonflikt. Also das heißt, man darf vor dem Kind nicht schlecht über das andere Elternteil reden.
Ja, absolut.
Ne? Und das Kind besteht immer aus beiden Eltern und dementsprechend sagt man damit ja auch was gegen das Kind, weil es ist ja auch Teil des anderen Elternteils. Und das ist ein enormes Selbstwertproblem, was damit einhergeht.
Ja.
Und das ist super schwierig zu kitten. Also deswegen, ich bin dann natürlich auch super sensibel und total dran am Thema, dass wir das einfach nicht machen. Ja. Und ich kann aber auch aus eigener Erfahrung sagen, dass es manchmal wirklich schwer ist.
Ja, das kann ich auch sagen. Also ne, wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Also ich habe da am Anfang der Trennung in der hochemotionalen Phase Fehler gemacht. Überhaupt gar keine Frage. Mich haben Dinge aufgeregt und geärgert und ich habe es nicht gut hinbekommen. Ja, und deswegen weiß ich so sehr, wie schlecht das ist. Ja, also wir haben das jetzt mittlerweile gut hinbekommen. Es ist alles in Ordnung, auch mit den Kindern. Aber diese Fehler passieren und ich muss aber jeden Tag an mich selber appellieren, dass ich das nicht mache. Und auch die Haltung dazu. Ja, weil die Kinder, und das ist das Schwere, und da arbeite ich viel, diese emotionale Haltung, diese Trauer, die da ist, die sich in Wut umschlägt, die Ängste, die da sind, diese ganze emotionale Scheiße, die wir in Trennungen haben, führt dazu, dass eben manchmal die Zündschnur kurz ist. Und wenn dann der eine wieder gegen den anderen arbeitet, man wirklich am liebsten laut schreien will, um Hilfe rufen will, sich ungerecht behandelt fühlt, das ist alles völlig normal. Und das ist die große Schwierigkeit, innerlich trotzdem bei sich zu bleiben, den eigenen Fokus zu behalten, den Weg, wo es hingehen soll, vielleicht sogar den Ex-Partner sehen kann in seiner Not. Ich meine, kein Mensch verhält sich wie ein Oberarsch, wenn er eigentlich keine Not hat, ja. Außer ausgeprägte Narzissten. Und das ist eine Zeit lang vielleicht so. Und das heißt aber nicht, dass das besser wird. Ja, also das erlebe ich sehr stark, dass mit der Zeit da, wenn Dinge auch geregelt sind. Und deswegen bin ich immer sehr froh, wenn Menschen zu mir kommen, weil ich einfach auch bei der Klarheit helfe, strukturell auch relativ schnell voranzukommen, weil es viel Klarheit braucht, um Emotionen im Griff zu halten.
So. Ja.
Ja.
Und also wir haben jetzt das Thema Kinderbetreuung.
Ja.
Mal abgehakt, sind da tief reingetaucht und genau, haben auch noch mal unterstrichen, also wirklich Wechselmodell und Nestmodell sind die Luxusbetreuungsmodelle sozusagen.
Ja,
also
absolut.
kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, meine Nachbarn, wenn wir Flohmarkt machen, sagen die immer, das ist alles von einem Kind. Naja, also der braucht halt einfach ganz viele Sachen doppelt. Ja, also ja, ja, ja. Das ist nicht irgendwie, der fährt mal übers Wochenende zu Papa und kriegt da einen Rucksack mit, sondern der hat in zwei Haushalten zwei vollständig eingerichtete Kinderzimmer.
Mhm, genau.
Ne?
Ja.
Genau. Und welche Themen kommen denn noch auf uns zu? Ich gucke gerade auf unsere Liste und muss schon ein bisschen lachen,
weil
ich geschrieben habe, wer nimmt die Haustiere?
Ja. Das ist ganz interessant, hatte ich gerade eben, ich komme gerade aus einer Begleitung, war das Thema Hund tatsächlich da? dass der jetzt gerade immer im Haus geblieben ist, wo man vorher zusammen gewohnt hat und wo es jetzt tatsächlich darum geht, dass sich Stück für Stück mehr auflöst und der Hund doch bitte mit dem Mann langsam mit umziehen darf.
So. Ja, geil.
Genau, also das muss man natürlich angucken, wo ist dann der Hund, ne? Wer wollte den Hund, wer kann ihn am besten betreuen? Ist ja natürlich eine Frage, ein Hund ist auch mit Kosten verbunden, ein großer Hund kostet viel Geld. So, was passiert mit dem? Ist im Grunde auch wie mit den Kindern erstmal eine Sache, die untereinander geregelt werden kann. Ja, ein Hund ist, glaube ich, gesetzlich eine Sache. Also, aber ich habe jetzt noch keine Gerichtsverhandlungen darüber gehört, wo der Hund hin soll. Aber ja, also das muss man einfach unter sich ausmachen. Das ist eine Überlegung, ja, ganz klar, vor allem, wenn die Kinder dranhängen.
Ich habe schon mal in einem Dating-Profil gelesen, dass jemand geschrieben hat, er hätte immer die Hälfte des Jahres seinen Hund und die andere Hälfte ist ja dann bei der Ex-Frau.
Ja, ist bei mir auch so.
Ja.
Ja, und das, obwohl ich den Hund nach der Trennung angeschafft habe. Und zwar deshalb, weil ich im Wechselmodell bei meinem Partner wohne, wenn die Kinder nicht da sind. Und da kann kein Hund mit. Und es ist aber so, dass dass mein Ex-Mann, wir hatten früher auch einen Hund, das gerne mag und den das nicht stört, wenn mein Hund dann bei ihm ist. So, also das, er mag das auch. Also mein Hund ist eh total verträglich, aber genau. Und insofern habe ich auch einen Wechselhund.
Ich hätte auch gerne einen Wechselhund. Ja. Ich glaube auch, dass es fürs Kind sehr, sehr gut wäre, aber das wird hier leider nicht so nicht so gutiert. Ja, genau.
Ja. Nee. Ja, das kann natürlich auch ein guter Begleiter für so ein Kind sein. Das stimmt, ein Hund, der mitwechselt. Eine Konstanz, ne? Das,
ja.
Genau.
Ja. Welche Themen kommen noch bei einer Trennung auf mich zu?
Ach, es ist so vielschichtig, ne? Ich sehe hier gerade noch Autos, Besitz und so weiter auf deiner Liste stehen. Autos, ja, die muss man gucken, sind die im Zugewinn mit drin? Wem gehörte das vorher? Das ist auch so ein bisschen so eine vertragliche Sache. Wann wurde das angeschafft? Das sind alles so Sachen, die in der Zugewinn-Geschichte dann entschieden werden, ja? Besitz genauso. Ich kenne mich mit Besitz nicht so richtig tiefgehend aus. Ich verweise rechtzeitig an Anwälte und Anwältinnen, weil je mehr Besitz, desto besser ist es, wenn man da rechtlichen Beistand hat, ja, weil das ist so individuell, was man hier hat, was man da hat, von wem kommt es, wie viel haben wir da reingesteckt innerhalb der Ehezeit, also das ist doch sehr, sehr vielschichtig und da verweise ich immer an Anwälte, wenn Besitz oder Vermögen dabei ist, ja.
Und wo du das gerade gesagt hast mit Anwälten, sollte man da eine gemeinsame Anwältin nehmen, weil es gibt's ja auch, höre ich immer wieder.
Ja, also wir haben das gemacht, ne? Aber wir sind auch Menschen, die erstens nicht viel besitzen und zweitens, die sich einigen können, ja? Da war einfach nicht viel zu verhandeln, dann kannst du das machen. Ja, aber sobald du Immobilien hast, sobald du Vermögen hast irgendwo und sobald du das Gefühl hast, dass jemand dich über den Tisch ziehen will, also eigentlich immer ich rate dazu, dass man eine eigene Anwältin hat, weil eine Anwältin kann nie beide vertreten. Es können zwar beide sich bei einer Anwältin scheiden lassen, das ist richtig, dazu braucht es nur eine. Wenn es dann aber doch zu irgendeiner Strittigkeit kommt oder was verhandelt werden muss, vertritt eine Anwältin immer nur ihre Mandantin oder ihren Mandanten, nämlich die oder derjenige, die das in Auftrag gegeben hat. Und deswegen rate ich eigentlich immer dazu, dass jeder seine eigene Anwältin oder seinen eigenen Anwalt hat, ja.
Und wie ist das, wenn ein neuer Partner oder eine neue Partnerin dazukommt?
Ja.
Dann ist Eskalation erstmal.
Dann ist Eskalation, das ist immer so, da können die Trennungen noch so friedlich verlaufen, dann kommt einer dazu und dann, ja, mögen die Spiele beginnen. Dann kommt Verletzung, dann kommt, ne, das ist ja klar, die Menschen müssen dann wirklich richtig loslassen, was sie vielleicht noch nicht so richtig geschafft haben, loszulassen. Da ist so viel Emotion mit drin, dass es dann oft tatsächlich richtig anfängt zu eskalieren. ich rate immer dazu, wenn neue Partner dazukommen, das Verliebtsein so ein bisschen abzuwarten, ja, weil das Verliebtsein gaukelt einem einen Menschen vor, wie er nicht ist, sondern wie man ihn gerne hätte, ja, so
ja.
Muss man leider so rational sehen. Natürlich verliebt man sich nicht in jeden Menschen, das ist klar, es ist schon was da, dass man das tut, aber man lernt den neu geliebten Menschen erst so nach einem halben bis einem Jahr richtig kennen. Mhm. Und dann entscheidet man sich nochmal neu, wenn die rosarote Brille fällt und man die normale Brille auf hat, kann ich mit dem so leben oder nicht, wie er ist. Und das nennt man dann Liebe. Ja, und ich rate dazu, wenn es nicht anders geht, manchmal geht es nicht anders, das abzuwarten. Ja, weil sonst verliebt man sich immer wieder und nach 3 Jahren hat man den Kindern plötzlich 5 Menschen vorgestellt.
Mhm.
Das ist jetzt auch nicht genau. So schön. Ne?
Also die Deadline gibt es bei uns auch. Also 6 Monate
ja.
Deadline, ja. Bevor das Kind jemand kennenlernt. Mhm. Also bei mir hat das noch niemand geschafft.
Ja. Ja.
Und das finde ich dann auch okay, ja? Ja. Da bin ich dann total froh, dass ich das abgewartet habe.
Ja.
Und ich verstehe das natürlich, wenn man jetzt wirklich sehr, sehr viel Kinderbetreuung alleine hat, dann hat man ja eigentlich kaum Zeit,
genau. Auch
ne, jemanden kennenzulernen oder irgendwie Zeit zu verbringen mit jemand anders. Und das hast du ja auch schon gesagt, ne, dann muss man vielleicht.
Ja, genau.
Also es das gibt, doch anders organisieren.
Ja, es gibt ja auch einfach meistens Frauen, die 24/7 alleinerziehend sind. Ich meine, was willst du da machen? Dann geht es nicht anders und da muss man eben einfach gucken, wie man das vielleicht erstmal spielerisch macht. Ja, der muss ja nicht gleich da übernachten, der neue Partner. Man kann sich auf einem neutralen Bodenspielplatz oder was weiß ich so erstmal kennenlernen, ne? Und da zeigt sich ja dann auch.
Single-Mann auf dem Spielplatz kommt immer gut.
Das stimmt. Und da zeigt sich ja dann auch, ob denn das Interesse groß genug ist, ja, da weiterzumachen oder nicht. Ja, das wird man dann da schneller sehen. Ja.
Und wir fassen jetzt nochmal so ein bisschen zusammen. Ne? Wie bereite ich mich am besten auf eine mögliche Trennung vor?
Ja, einen Aspekt haben wir so richtig aus den Augen gelassen. Das ist nämlich der inneren Vorbereitung. Ja, also das ist, wenn ich gerade, wie gesagt, ich betreue gerade wirklich viele Frauen, mit denen ich direkt in die Trennung gehe. Und ein großer Teil davon ist, erstmal sich selber wahrzunehmen und zu gucken, was ist denn eigentlich mein Ziel mit der Trennung? Ja, nicht nur, was will ich alles nicht mehr, es ist natürlich auch wichtig, sich das vor Augen zu führen, ist auch ein wichtiger Motivator, aber den Fokus darauf zu setzen, was will ich denn eigentlich, wo will ich hin, wie ist meine Vision für danach und wie bereite ich mich emotional auch darauf vor, dass ich dann auch nicht in mir und in dem anderen, und das muss man fairerweise sagen, der getrennt wird, braucht auch dann einen klaren Menschen vor sich, der da vielleicht liebevoll reingehen kann und ganz klar sagen kann, für mich ist das aus Gründen bei mir keine Beziehung mehr. Ja, und dann eben kein Hin und Her hat vor lauter, was dann da alles kommt, sondern innerlich, emotional, ganz klar für sich vorbereitet ist, warum mache ich das jetzt und wo will ich hin? Ja, und da arbeite ich ziemlich viel dran mit den Frauen, die in die Trennung gehen, damit die nicht hin und her schwanken oder sich schnell woanders festhalten, weil eine Trennung ist schwierig, ist gar keine Frage. Man begibt sich dann nicht auf den Ponyhof, sondern man hat dann erstmal was zu tun und da sollte man relativ stabil reingehen nach Möglichkeit.
Also, dass man auch nicht dann gleich wieder ein Comeback feiert mit der Person, weil man dann irgendwie gedacht hat, ach ja, nee, doch,
ja.
Ne, irgendwie. Und das ist ja auch vor allen Dingen für die Kinder total wichtig.
Total.
Ne? Also, dass auch so dieses Hin und Her einfach super schwierig ist.
Ja,
dann
ja.
wird da auseinandergezogen und wir probieren jetzt erstmal ein halbes Jahr auseinander zu wohnen und dann irgendwie doch wieder und so. Das ist irgendwie, nicht, oder?
Genau, das ist schwierig. Ich habe deswegen auch Frauen dabei, die tatsächlich dann nicht in die Trennung gehen, ja, wenn wir vorher arbeiten, die das dann nochmal versuchen wollen und dann begleite ich die da auch, um zu gucken, was braucht es denn auch wirklich, weil dann braucht es auch wirklich viel, wenn man das nochmal versuchen will, bevor man den Schritt schlussendlich geht. Aber ja, für die Kinder ist das keine gute Situation, wenn es dann hin und her gibt, da hast du vollkommen recht, die sind dann verwirrt, die brauchen nämlich dann auch Sicherheit. Ja, also das kommt auch auf einen zu, dass man den Kindern natürlich vermitteln muss, dass die Eltern jetzt nicht mehr miteinander leben werden. Und auch da immer eine bei mir immer eine große Vorbereitung bis hin zu, wie formuliere ich die Worte und so weiter, was werden wir sagen. Also mache ich übrigens auch in Trennungsbegleitung zum Teil, wenn die Frauen nicht wissen, wie sie es ausdrücken können, was sie meinen, dann schreibe ich manchmal einfach was vor und dann formulieren sie es für sich nochmal um, weil das ja ein super schwerer Schritt ist, ja, den Ausdruck der Worte zu finden von dem, was in einem vorgeht, ja, was man sagen möchte. Genau, also das gilt es auch vorzubereiten.
Berätst du auch Paare, also dass du dann, dass der Mann dann irgendwie mal mit dabei ist und man dann irgendwie so eine Art Mediation bei dir bekommt?
Ja, also keine Einzeltermine, ne? Also wenn, dann begleite ich beide komplett, dann ist es so im Wechsel, dann habe ich immer jeden mal einzeln und dann führe ich wieder zusammen. Kommt selten vor tatsächlich, also vielleicht auch, weil ich das Weibliche anspreche, ja, ich habe überwiegend Frauen bei mir, also Mütter bei mir. Ich arbeite so auch gerne, aber es kommt auch ab und zu vor, dass ich Ex-Paare habe, die dann in die Trennung gehen wollen und das für ihre Kinder gut hinkriegen wollen, ja. Und das ist auch eine schöne Arbeit, ja, weil da klar ist, die kommen mit einem gemeinsamen Ziel und dann ist einfach die Gefahr schon mal geringer, dass es an emotional schwierigen Punkten eskaliert.
Ja. Also genau, emotionale Vorbereitung hast du gesagt. Ja. Und ich komme natürlich hier wieder mit den harten Fakten um die Ecke, über Geld sprechen. Und das ist ja auch was einfach in der Beziehung schon passieren sollte, im optimalen Fall. Ja. Und das ist ja aber auch ganz verrückt, dass auch ganz viele Frauen zum Beispiel nicht wissen oder PartnerInnen voneinander generell nicht wissen, was sie verdienen zum Beispiel.
Ja, das ist echt erstaunlich, dass man das nicht weiß.
Ja. Aber ich habe irgendwie neulich so eine Zahl gelesen, so ein Drittel der Leute ist das wohl.
Ach krass, okay.
Und also da muss man halt schon mal so ein bisschen gucken, ne, dass man miteinander ins Gespräch geht. Und ich habe das auch häufig, ich habe ja auch viele Frauen, die in so Umbruchssituationen sind, also entweder ein Jobwechsel oder eben Elternzeit, da ist jetzt ein Baby da, oder eben man ist frisch getrennt oder so. Und da ist es aber auch häufig so, dass zum Beispiel die Männer dann Angst haben. Die Frauen beschäftigen sich jetzt mit dem Thema Geld und die Männer denken dann, oh, die bereitet die Trennung vor. Und das, also finde ich auch ganz verrückt, als wenn es für eine Frau keinen anderen Grund gäbe, sich mit Geld auseinanderzusetzen.
Und daran sieht man, dass das Thema Frauen und finanzielle Bildung nach wie vor in den Entwicklungsschuhen steckt. Ja, das ist immer noch, ich nehme wahr, dass es da einen Wandel gibt. Ja, nicht umsonst gibt es auch das, was du tust, nämlich weil der Bedarf einfach da ist, weil Frauen immer mehr aufwachen, was das angeht. Aber ja, das Thema finanzielle Bildung ist immer noch wirklich rückschrittig, finde ich. Und es macht nur Sinn, dass Frauen frühzeitig wissen, auch innerhalb der Beziehung, wie sind wir zusammen auch und auch ich alleine finanziell aufgestellt, ne? Und wie ist das? Hier steht auch Stichpunkt Ehevertrag noch. Natürlich macht es total Sinn und vor lauter Romantisierung habe ich das auch nicht gemacht, als ich geheiratet habe. Aber solche Sachen zu besprechen, solange man sich noch mag, nimmt auf jeden Fall das Feuer aus der Trennung. Ja, also das ist super sinnvoll und auch wirklich darüber zu sprechen, wenn wir Kinder kriegen, wer bleibt zu Hause? Wie gleichen wir das aus? Nicht nur durch die Rentenpunkte, sondern wie gleiche ich hier aus, dass du keine Karriere machen kannst in der Zeit, wie gleiche ich aus, dass du weniger Verdienst hast. Also das ist meines Erachtens nach mittlerweile spielt das eine große Rolle, sehe ich bei Frauen, die ich begleite, noch nie. Doch einmal, glaube ich, war eine Frau dabei, wo schon an die Rente gedacht wurde während der Kindererziehungszeiten. Also nochmal was Eigenes angelegt, was ausgeglichen hat. So. Ist ganz, 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 ganz selten.
Na, ich habe das schon, also na gut, bei mir sind die auch natürlich wegen dem Thema, weil die sensibel fürs Thema Finanzen sind. Ja. Aber ich habe das schon gehabt, dass jemand schwanger war und die gesagt hat, okay, ich werde jetzt mit dem Elterngeld 800 Euro weniger haben im Monat und mein Partner überweist mir jetzt jeden Monat 400 Euro auf mein Depot und ich lege das dann in ETFs an.
Ja.
Ne?
Ja.
Und das finde ich halt super fair und so müssten es eigentlich alle machen.
Ja, und dann müsste man aber auch gucken, teilen wir das auf nach einer Trennung oder nicht. Ne? Weil alles, was ja Vermögen ist, bei einer Scheidung, wird ja dann auch innerhalb des Zugewinns aufgeteilt. Also da auch wirklich drauf gucken, dass dann nicht wieder alles weg ist, was man dann erspart hat aufgrund der Kindererziehungszeiten. Also das ist auch wichtig, da noch reinzugucken. Ja, genau so sollte das sein. Ne? Also gar nicht anders. Logischerweise weiß ich nicht mehr, warum man das nicht machen sollte. Aber
naja, weil dann viele sagen, sie haben das Geld nicht. Weil natürlich dann, weißt du, das volle Einkommen nicht mehr da ist und das Haushaltseinkommen einfach viel weniger ist. Ja. Und dass man dann sagt, wir brauchen das ja für unseren Lebensunterhalt. Mhm. Und dann wird eben wieder sozusagen bei der Frau gespart und bei der Altersvorsorge für die Frau.
Ja, genau. Ja, leider.
Ja, da und da denke ich ganz oft, also ich bin da auch manchmal ein bisschen hart, dass ich dann sage, weiß ich nicht, ob ihr euch das nicht nochmal überlegen könnt, ob das jetzt mit dem Kind jetzt noch so sein muss, weil wenn ihr, weil das ist einfach so wahnsinnig teuer und die Realität, also ich bin total desillusioniert, wirklich, wie das mit der Vereinbarkeit ist. Ja, ich habe ja früher mal gedacht, Vereinbarkeitslüge verstehe ich nicht, weiß ich nicht. Bei mir wird das alles ganz anders. Ich bin viel härter drauf. Ich kriege das natürlich viel besser hin. Ja. Und so, ja, Pustekuchen.
Nee, es geht also nicht. Wirklich. Ich habe das auch aufgegeben. Nee. Also das, das funktioniert, seit ich selbstständig bin und mir die Zeit einteilen kann, keine Fahrtwege habe und auch abends, wenn die Kinder im Bett sind, noch bis um 12 was mache. Ne? Ja. Also so läuft das halt. Ja. Da kann ich das vereinbaren, wenn ich auf meinen Schlaf achte, nach 3 Tagen wieder, dann geht das. Ansonsten stehe ich da völlig hinter dir und sage, das ist eine Lüge, das funktioniert einfach nicht. Oder meistens nur auf Kosten der Frauen, ja, muss man ganz klar so sagen. Ja. Und es ist nicht fair. Und da gehört sich noch ganz schön viel verändert, was natürlich für Alleinerziehende schwieriger ist.
Ja. Genau, also deswegen, ja, guckt da wirklich ganz genau hin, wie ihr über Geld sprecht in der Beziehung und fordert da auch auf jeden Fall für euch das ein, was euch zusteht, ne? Yvonne hat auch schon gesagt, Kopien machen von allem, das ist total wichtig. Und Ehevertrag hast du auch schon gesagt. Und dazu wollte ich noch was sagen, dass man den eben auch jederzeit während der Ehe abschließen kann.
Ja, sogar noch nach der Trennung, solange man noch verheiratet ist. Ja.
Genau, also das heißt dann Scheidungsfolgevereinbarung oder wie? Wie heißt
Nö, das noch? Wenn man verheiratet ist, kann man ja auch noch einen Ehevertrag machen. Ne? Also Scheidungsfolgevereinbarung gibt es auch. Das ist wahrscheinlich ähnlich. Aber einen Ehevertrag kannst du ja im Grunde so lange machen, wie du verheiratet bist, ne?
Genau, also das finde ich auch wichtig, dass wir das nochmal sagen, ne? Das heißt, ihr könnt auch jetzt, wenn ihr sagt, jetzt, Moment, wir haben jetzt hier 1 bis 5 Kinder und ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen das jetzt hier mal regeln, weil ich hier vielleicht im Falle einer Trennung finanziell enorm schlecht dastehen würde. Ja. Könnte man das mal ansprechen und da eben auch einen Ehevertrag aufsetzen.
Ja.
Und da hoffe ich, dass der Partner dann da offen ist und nicht denkt, aha, sie bereitet schon mal die Trennung vor, aber ich meine, selbst wenn.
Ja, und dann kann man sich auch drüber unterhalten, ob es so ist oder nicht. Und dann fühlt man sich vielleicht am Ende mehr, wenn Frau sagt, nö, ich will mich nur finanziell bilden. Ne? Also es ist ja alles, kann man ja immer drüber reden.
Ja. Ja. Und ich finde, das ist eben auch, ja, auch Liebe des Partners, der dann, also ein Zeichen für Liebe, dass man sich um den anderen sorgt und für die andere Person vorsorgt.
Genau, ja.
Und den nicht abhängig macht von sich und darauf hofft, dass die Person eben deswegen bei einem bleibt, weil sie eben abhängig ist. So, sondern ich finde es immer schön, wenn man sich bewusst füreinander entscheiden darf, ohne dass es eine finanzielle Abhängigkeit gibt.
Ja, völlig. Und die gibt es so viel.
Ja. Was können wir noch machen? Ich habe hier noch aufgeschrieben, die eigenen Fixkosten kennen.
Ja.
Weil das, ne, das ist einfach echt was, dass man einmal von oben bis unten runterrechnet, Einnahmen, Ausgaben. Ja. Auch, ich meine, das kann man für jede Familie wirklich mal machen und gucken, wo ist hier Sparpotenzial. Ja. Und wenn das 100 Euro im Monat sind, ne, das ist auf jeden Fall schon, macht den Kohl schon ein bisschen fett, finde ich, so auf Dauer.
Ja, total.
Mhm. Und dann weißt du eben auch, okay, jetzt verändert sich was, zum Beispiel es wird jemand arbeitslos oder es kommt eben die Trennung, mhm. dann hat man aber schon mal schwarz auf weiß,
ja.
wo kommt hier wie viel rein,
ja.
wie viel geht hier raus
ja.
und wer zahlt hier eigentlich was.
Ich finde das enorm wichtig, das ist auch eins der ersten Dinge, die ich gemacht hatte, weil ich ja so eine Chaotin bin und nie einen finanziellen Überblick hatte. Es war aber immer ein riesen Schreckgespenst in meinem Kopf. Oh Gott, wie soll ich das alles leisten, wenn ich plötzlich alleine dastehe? Und deswegen war es wirklich das allererste, was ich gemacht habe. Ich habe mich hingesetzt, alle Ordner geschnappt, alle Versicherungen aufgeschrieben, mal so durchkalkuliert, um eine Hausnummer zu haben. Und es hat mir so gut getan, dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich das und das mache, dann kann ich das alleine bewältigen. Ja, wenn ich mir jetzt eine Wohnung suche, die nicht 1.500 Euro kostet, sondern dann gucke ich eben auf die Miete, dass ich da weniger zahle. Ja, wenn ich merke, es reicht nicht aus, wie viel reicht nicht aus? Wo kann ich was runterschrauben oder wo kann ich Arbeitsstunden erhöhen oder was nebenher machen? Ja, also dass ich dadurch, dass ich alles sehe, wie es ist, gewinne ich Sicherheit und kann dann meine Optionen, wie ich damit umgehen kann, ausloten. Weil ich habe mir wirklich, eine Sache, die ich mir wirklich in den Kopf gesetzt habe, ist dieser Satz, das kann ich mir nicht leisten, nach Möglichkeit zu streichen, sondern zu sagen, wie kann ich mir das leisten? Und das eröffnet Möglichkeiten. Ich kann ja auch sagen, das will ich mir gar nicht leisten, sondern ich schraube zurück, damit ich es mir wieder leisten kann. Ja, aber diese Haltung, das kann ich mir nicht leisten, die ist so destruktiv. Und ich bin kein reicher Mensch. Ich komme aus einer wirklich armen Familie und ich habe wirklich arme Zeiten durchgemacht, auch nach der Trennung. Ich weiß manchmal nicht, wie ich das gemacht habe, aber das Gefühl zu Geld war immer das Gleiche. Egal, wie viel Geld ich hatte.
Ja.
So, und deswegen wirklich, wie kann ich mir das leisten, ne? Und deswegen auch, ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich auch keinen Bock mehr hatte auf das Angestelltsein, aber weil ich als Sozialarbeiterin an Grenzen komme, die ich vielleicht als Selbstständige nicht habe. Also wo kann ich auch an mir selber arbeiten und schrauben, dass ich mir Dinge leisten kann? Oder zumindest, ich will ja nicht reich werden, ne? Aber gut leben kann einigermaßen.
Auch das wäre nicht schlimm.
Also. Nee, es wäre nicht schlimm, aber das ist jetzt nicht, ne, für mich reicht gutes Leben, das und das, es gibt Möglichkeiten, ja, die sind schon da.
Ich habe mir noch aufgeschrieben, und zwar zum Thema vorher schon über Geld sprechen, weil so eine Trennung kündigt sich ja häufig über einen längeren Zeitraum an.
Ja.
Also das ist ja nicht so Holterdiepolter bei den meisten, sondern man hat ja meistens schon so ein Gefühl.
Ja.
Und dass man da vielleicht schon mal so ein bisschen bei gewissen Entscheidungen auf die Bremse tritt.
Mhm.
Also wir haben das ja auch gemacht, dass wir uns zwar größere Wohnungen angeguckt haben, aber uns im Endeffekt nie dafür entschieden haben, sondern immer in meiner Ursprungswohnung zusammen wohnen geblieben sind. Und das war einfach im Nachhinein eine mega gute Entscheidung, weil wahrscheinlich hätte uns die große Wohnung jetzt auch nicht mehr gerettet.
Ja.
Aber wir hätten einfach eine riesen Miete gehabt. Ja, in Berlin, wenn du ein Zimmer mehr haben willst, musst du ja irgendwie mehr als das Doppelte der Miete meistens zahlen.
Ja.
Und von daher würde ich da auch empfehlen, wirklich nochmal auf das Gefühl zu hören und wirklich zu gucken, ne, muss ich da jetzt irgendwie irgendeinem Status hinterherjagen?
Genau.
Oder habe ich jetzt Angst, den anderen zu verprellen, indem ich da jetzt nicht mitmache? Also dann glaube ich, sollte man sowieso dich am besten mal ansprechen, und mal da reinfühlen, was ist das eigentlich?
Ja.
Also wirklich diese großen Anschaffungen, große Entscheidungen dann vielleicht nicht unbedingt noch mitzutragen, weil das ist meistens was, oder auch so Hausbau oder sowas,
ne?
Das ist natürlich dann irgendwas, was wirklich super nachteilig im Ende sich auswirkt und vielleicht auch manchmal noch dazu führt, dass man eben jetzt in dieser Beziehung drin bleibt, weil man hat ja nun dieses Haus gekauft zusammen.
Das habe ich
jetzt sitzt
öfter.
Man da drin.
Ich habe das öfter. Ne? Also dieses Haus, ich kann das mittlerweile auch nicht mehr verstehen, wie man sich so einen Klotz, aber das ist meine eigene Meinung zu Immobilien, dass man, also ich kann das sowieso nicht, ich wohne ja hier auf einem bayerischen Dorf, ne? Und in jedem Dorf.
Das sieht ganz nett aus da bei dir mit diesen Balken und
ja,
so.
Ja, mein Haus ist uralt, ich wohne ja in Miete, ne? Aber hier auf dem Dorf, in jedem Dorf gibt es Bauplätze über Bauplätze und die Menschen stellen da Riesenhäuser hin. Ich frage mich nicht, ich will mich gar nicht fragen, wie sie das finanzieren. Aber es ist ein häufiger Trennungsgrund, Nicht-Trennungsgrund ist die Immobilie.
Ja.
Also einmal, dass man keinen Wohnraum findet und einmal, dass man dieses große Ding am Bein hat und nicht weiß, wie man das überhaupt stemmen soll, dieses Haus dann weiter zu finanzieren. Das sind Riesenstreitpunkte. Und ich, also das ist wirklich was, wo ich auch über Invest nachdenken wollen würde oder dazu raten würde in heutigen Zeiten, warum baut man sich so ein Riesenhaus? Also das ist, unter 500.000 kommt man nicht mehr weg. Und die Wirtschaftslage ist nicht so toll. Die Kinder leben da 20 Jahre drin. Und dann, ne? Und es ist, ja, wenn man statistisch sieht, wie viele Menschen sich trennen und scheiden lassen, jede zweite, dritte Immobilie ist eine Scheidungsimmobilie. Es macht für mich gar keinen Sinn, also da auch wirklich innerhalb der Beziehung rational drüber nachzudenken, macht es Sinn, sich ein großes Haus hinzustellen, das dann keiner mehr finanzieren kann und am Ende muss der eine den anderen auszahlen oder was weiß ich, was da los ist, was keiner von beiden kann. Beide stehen in horrenden Krediten drin. Also es ist wirklich eine Überlegung, aber ich bin auch Minimalistin, es ist für mich leicht, so zu denken, da gar nicht groß drüber nachzudenken. Ja.
Mhm. Ja. Ja. Also fühle ich genauso. Wir haben das auch oft, dass dann Menschen hier aus Berlin, aus unserem Kiez so rausziehen und dann sind die da irgendwo in Brandenburg und das ist für die auch irgendwie scheint gut zu sein, so, aber die fahren dann eben auch nicht mehr in Urlaub und so, ne, weil die sich das einfach nicht mehr leisten können. Ja. Da ist dann eben Garten angesagt und so. Und ich glaube, das ist einfach ein Lebensmodell, das muss man für sich entscheiden. Aber das ist eben auch häufig die Konsequenz, dass da ganz viel Freiheit auch verloren geht. Ja. So, ne?
Absolut.
Genau. Und wir haben es tatsächlich ziemlich krass gemacht sogar, dass wir unsere Anschaffungen auch hier getrennt haben. Also dadurch, dass das hier meine Wohnung ist und immer schon war, also weiß ich nicht, 12 Jahre jetzt oder so, war das immer klar, dass ich jetzt zum Beispiel Waschmaschine und Trockner anschaffe und mein Partner, also damaliger Partner, hat dann zum Beispiel ein Auto finanziert.
Ja,
ne?
Also
dadurch haben wir das eben so getrennt, dass wir dann nicht irgendwie immer in irgendwas zusammen drin hängen.
Ja.
Ja, ich habe aber auch schon von jemandem gehört, die haben sich eine 8.000-Euro-Couch gekauft, aus Italien Maß anfertigen lassen. Und die, ich weiß nicht, ob sie das im Witz gesagt hat, aber sie hat dann gesagt, naja, und die ist in zwei Teile. Das heißt, wenn wir uns trennen, können wir dann auch die Couch trennen.
Ja, okay.
Witzig, also weiß ich nicht, ne?
Ja,
genau. Ja. Aber genau, dass man schon mal das so ein bisschen klarer hat, was passiert eigentlich mit diesen großen Verträgen, großen Anschaffungen, wenn wir uns eben nicht mehr füreinander entscheiden können.
Ja, genau, ja.
Womit ich total gute Erfahrungen gemacht habe, ist Netzwerke aufbauen, unter Frauen Unterstützung suchen, wenn man in so einem Trennungsprozess ist und vor allem auch danach.
Ja.
Und ich habe jetzt gerade schon Familienberatungsstelle angesprochen. Mhm. Das ist eben kostenlos hier in Berlin zumindest vom Senat finanziert, gibt aber auch kirchliche Träger. Also wir haben beides schon ausprobiert mit wirklich ausgebildeten Psychologinnen, Psychologen, die wo man wirklich regelmäßig hingehen kann, entweder als Paar oder auch einzeln. Und deswegen ist mir das ganz wichtig, das eben auch als Möglichkeitsraum aufzumachen, dass das eben eine kostenlose Beratungsstelle ist.
Absolut.
So, ne? Dass man nicht in so einem Sumpf irgendwie verharrt und denkt, man kann nichts an der Situation ändern und so. Mhm. Und dann gibt's natürlich noch zum Beispiel auch so Facebook-Gruppen, gut alleinerziehend zum Beispiel, dass man sich auch mal Hilfe von anderen Frauen sucht und da auf Erfahrungswerte zurückgreift, wobei man natürlich auch immer sagen muss, das sind ganz andere Rahmenbedingungen, manche Sachen sind einfach nicht vergleichbar und auch da herrscht so viel Missinformation teilweise, würde ich sagen.
Und Missgunst, also beides, ne? Ich bin nicht so großer Fan von Facebook-Gruppen. Es gibt so eins, zwei gute, ne? Wie du gesagt hast, die von der Silke zum Beispiel, die gut alleinerziehend, da herrscht gute Stimmung. Es gibt ja sehr, sehr viele Gruppen auf Facebook für Alleinerziehende, wo Ex-Bashing an der Tagesordnung ist und wirklich kein guter Ton herrscht und bis hin zu, du bist ja gar nicht alleinerziehend, du bist ein Wechselmodell. Also lauter solche, sehr viel Neid und Missgunst. Ich finde die Stimmung da in der Regel nicht gut, bis auf so 1, 2, 3 Gruppen, die es gibt. Also das muss man sich schon genau angucken, um da nicht noch mit runtergezogen zu werden von anderen Geschichten. Ja. Ne? Ansonsten Beratungsstellen also, auf jeden Fall. Ne? Die gibt es ja überall lokal, in jeder Kleinstadt auch.
Genau, also Facebook-Gruppe habe ich auch schon gemerkt. Mhm. In der Wechselmodell-Facebook-Gruppe, da ging es dann auch sehr anti-Frauen.
Ja, genau.
Habe ich dann so gemerkt teilweise, ne? Wo du irgendwie schon dachtest, also entschuldige mal, also das ist ja jedes Mal, wenn eine Frau hier was postet, wird die direkt auseinandergenommen, ist eigentlich egal was. Ja. Und das stimmt, da muss man auf jeden Fall das so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ja. Aber ja, also da wird man auch das für sich finden, was gut funktioniert. Genau. Und was ich aber auch noch als Tipp mitgeben wollte, was wir gemacht haben, ist, dass man so Trennungsregeln erarbeitet. Mhm, genau. Ne? Also, dass wir wirklich in einem Beratungsgespräch zusammensaßen und nochmal gesprochen haben, welche Werte wollen wir mit unserem Kind leben? Was ist uns wichtig? Welche Routinen soll es vielleicht auch in beiden Haushalten geben, gerade wenn die Kinder jung sind? Ja, also nochmal, mein Kind war 3,5, das ist halt wirklich noch klein. Ja. Das hat mir auch sehr das Herz gebrochen, muss ich auch nochmal sagen. Ja. Also immer alle, die sagen, oh, wie toll und fortschrittlich und so, nein, es ist einfach scheiße. Ja. Also muss man nochmal so sagen. So, ne? Und was du auch schon gesagt hast, man ist halt einfach in ein paar Tagen oder der Woche, je nachdem, wie viel es ist, ist man einfach komplett alleine und denkt so, Alter, was ist jetzt los? Mhm, ja, also genau. Irgendwie. Und dann plötzlich wieder 150% zuständig. Ja. Und genau, also wir haben es inzwischen eben auch geändert. Also bei uns ist es auch nicht mehr 50-50 und das haben wir auch in einem Beratungsprozess, in einer Beratungsstelle verhandelt, damit einfach die Einsicht von der anderen Seite auch kommt, dass das auch fürs Kind vielleicht manchmal nicht so passt oder so.
Ja.
Na, also wirklich im Gespräch bleiben miteinander und diese Trennungsregeln besprechen und auch immer wieder nochmal rausholen und sagen, ist das noch so?
Ne? Ja, weil das, also die Kinder werden älter und man selber verändert sich auch. Das ist ein lebenslanger Prozess. Ne? Also wir sind im Residenzmodell gestartet und jetzt sind wir seit 2 Jahren im Wechselmodell. Wir waren aber auch 4 Jahre im Residenzmodell, ne? Weil Kinder sich verändern und scheint so ein magisches Alter, 12, 13 zu sein bei meinen Söhnen, stelle ich fest, dass sie auch mehr zu Papa wollen. Mhm. Ja, und es ist schön, wenn sie das dann auch sagen können und kennen, also und auch machen können. Und auch Trennungsregeln nicht nur für kleine Kinder, also gerade die, auch die Großen. Ich merke das ja gerade, mein Großer macht jetzt einen Schulabschluss, ne, und da geht's echt drum. Hätte ich auch nicht gedacht, dachte mal, bei den Kleinen braucht man so viel Begleitung. Nein, das kommt wieder, wenn die aus der Schule langsam rausgehen, ne, wenn man dranbleiben muss. Was machen die jetzt? Wo geht jetzt der Lebensweg hin? Da brauchen die auch Eltern, mit denen sie sich unterhalten können und sich orientieren können, die aber auch da möglichst an einem Strang ziehen. Ne? Wenn ich jetzt sage, Quali brauchst nicht machen, machst nur das andere und der andere sagt, los jetzt hopp, 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 dann ist das auch nicht gut für das Kind. Ja? Also das verändert sich nicht, sondern solange man Kinder hat, haben diese Kinder Eltern und diese Eltern, wenn es denn möglich ist, und das wünsche ich mir auch, deswegen mache ich diese Arbeit auch, sollten bezüglich Kind gut gemeinsam entscheiden können und dahinter stehen können. Ja.
Ich weiß das noch, als wir dieses gemeinsame Sorgerecht beantragt haben und da im Jugendamt waren und ich saß da so mit der dicken Kugel vorm Bauch und so und dann wurde das alles so offiziell, also für diejenigen, die verheiratet sind, das ist ja so, dass man bei einer Hochzeit dann automatisch das Sorgerecht sozusagen für die gemeinsamen Kinder dann bekommt, aber wir sind eben nicht verheiratet, das heißt, wir mussten dann da im besten Fall vorher hin und das einmal Vaterschaftsanerkennung machen und so. Ja. Und dann wurde das so offiziell, und wir waren so ein bisschen feierlich plötzlich und dann dachte ich, oh Gott, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich was anderes angezogen und so und Und dann hat so die Frau vom Jugendamt gesagt, ja, vielleicht überlegen Sie sich das ja doch nochmal und heiraten nochmal und so. Mhm. Und wir haben uns nur angeguckt, nee, also verbindlicher können wir nicht miteinander werden. Mhm. Weil, also scheiden lassen kann man sich immer, da muss man sich nie wieder im Leben sehen, ja. Aber ein Kind hat man einfach das ganze Leben lang zusammen.
So ist es.
So, ja. Ne? Also, ja.
Genau.
Also deswegen finde ich es auch total wichtig, dass wir darüber reden und dass man darüber ins Gespräch kommt.
Ja.
Yvonne, wenn ich jetzt sage, ach, ja, irgendwie, ich habe hier so ein Gefühl und ich muss dem vielleicht mal nachgehen, wie kann ich mit dir arbeiten?
Genau, also ich arbeite online im 1:1, das heißt, man arbeitet mit mir persönlich in einem Prozess, ja, also Einzeltermine mache ich nur in absoluten Ausnahmefällen, wenn wirklich akute Not da ist, ansonsten gibt es mit mir Prozessarbeit, meistens so über 8 Wochen und dann gucken wir mal, brauche ich noch was oder reicht mir das, ja, und dafür kann man einfach mit mir in Kontakt treten, per E-Mail, per Instagram bin ich sehr aktiv, ja, also der Hauptkanal, wo man mich findet, ist tatsächlich Instagram, da gibt es auch immer ein bisschen Wissen von mir, so wie bei dir auch, und oder einfach, ich habe auch ein Buchungstool auf meiner Homepage, wo man sich einfach Erstgespräche buchen kann, das heißt, es gibt immer ein Erstgespräch vorab, das ist auch kostenfrei, wo man guckt, stimmt die Chemie und was ist eigentlich das Thema, wohin geht's, und dann kann ich auch sagen, so das und das ist der Rahmen, in dem wir uns zu zweit oder, wenn der Partner dabei ist, zu dritt bewegen können. Genau.
Mm. Ja. Wir verlinken das natürlich hier alles auch fleißig, dein Instagram, deine ja. Homepage. Und ich habe eine letzte Frage ja. noch, die ich allen Gästinnen stelle.
Ja.
Und die ist nicht bescheiden. Also ich habe nämlich hier aufgeschrieben, was würdest du mit einem Lottogewinn von 10 Millionen Euro machen?
Ja.
Weil meistens ist es ja immer so dieser Maßstab 1 Million Euro, wow. Mhm. Aber ich finde, das ist irgendwie noch nicht genug, weil wir kennen ja diese ganzen Lotto-Millionäre, weißt du, wo das Geld irgendwie schnell wieder weg
ja.
ist. Deswegen finde ich, wir müssen schon mit 10 Millionen sprechen.
Ja, ja, ja. Was würde ich machen? Also tatsächlich spreche ich mit meinem Partner öfter darüber, weil der immer oder manchmal Lotto spielt und dann fragt er sich immer, was machen wir denn damit?
Ja.
Und meine erste Antwort ist immer, meine fast 90-jährige Oma kriegt einen Chauffeur, weil die geht nicht mehr vor die Tür, weil sie nicht mehr Auto fahren kann und nicht gut laufen kann. Und das Haus meiner Schwester wird abbezahlt. So, das sind so meine ersten Wünsche. Und dann würde, ja, ich bin ja so ein Freigeist, mein Partner und ich. Wir hätten wahrscheinlich ein Weltreisemobil und würden die Welt bereisen. Und uns die Kinder dann immer zum Umgang einfliegen oder wir fliegen rüber. Das sind so die Utopien, die wir so haben. Also ich glaube, ich würde mich lossagen von diesem System tatsächlich. Ich würde nicht aufhören zu arbeiten. Ich liebe diesen Job zu sehr. Das würde ich halt dann von überall unterwegs machen. Ja, das wahrscheinlich würde ich das tun erstmal und dann gucken, was so übrig bleibt. Ich würde die Kinder finanziell auch absichern, das definitiv. Das wäre auch eins der ersten Dinge. Ja, und ich hätte noch meinen eigenen Sprinter neben dem Weltreisemobil. Also das geht so sehr in diese Richtung. Genau.
Sehr Individualität ausleben, ne?
Voll, ja, genau. Das ist so, ja. ist so meins. Ich habe nicht viele, ja. Mir ist Material nicht so wichtig. So, ich brauche nicht viel, ich möchte aber gut leben können. So, das ist so ja. meine Definition. Ja. Ich würde wahrscheinlich immer geiles Essen kaufen oder so. Ich würde nicht mehr kochen.
Ja, ich habe das auch, gerade gefühlt, als du gesagt hast, dass mit dem Sprinter so durch die Welt
ja.
und so. Und dann habe ich mich auch irgendwo in Kalifornien an so einem Beach, an so einem
ja.
Foodtruck gesehen.
Ja.
Weißt du,
ja.
so, das habe ich auch gerade gedacht. Ja. So würde ich, könnte man auch machen. Ist nicht so schlecht.
Nee, ja. das wäre schon geil. Und ich kann ja die Kinder leider nicht mitnehmen, weil die zur Schule gehen. Am liebsten würde ich die natürlich mitnehmen, das ist gar keine Frage.
Ja.
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 Genau. Aber sie sind auch schon ein bisschen älter, also meine Gedanken können auch schon mehr in diese Zeit gehen, wenn die mal nicht mehr zu Hause sind. Also,
ja.
ja, genau.
Wir sind am Ende angekommen, liebe Yvonne, vielen Dank.
Danke
wir
dir.
Haben hier echt ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, auch so ein bisschen in unsere persönlichen Situationen mit reingebracht. Und das finde ich, das gehört aber bei unserer Arbeit total mit dazu.
Absolut.
Also vielen Dank für deine Offenheit, für deine Expertise. Und wir verlinken alles, wo dich die Hörerinnen finden können.
Ich danke dir, dass ich hier Gästin sein durfte. Und ja, ich bin absolut dabei, dann muss man aus dem Nähkästchen plaudern, weil wir kennen das ja alles selber.
Ja. Ja. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr über Yvonnes Arbeit wissen willst, über meine Arbeit wissen willst, check auf jeden Fall die Shownotes. Da gibt's auch noch die ein oder andere Hilfestellung, die für dich vielleicht relevant ist. Ein paar mehr Informationen, zum Beispiel auch den Jahresplaner, wo du einfach wirklich mal von oben bis unten alles durchrechnen kannst. Damit du eben deine Fixkosten kennst und dann nicht großartig überrascht bist, wenn es denn ums Geld geht. Wir hören uns bald wieder und toll, dass du am Start bist. Warte, noch nicht weggehen. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über deine Bewertung, deinen Kommentar oder dein Feedback, auch gerne per Mail. Und wenn du sagst, oh, eigentlich habe ich eine Freundin oder eine Kollegin oder eine Nachbarin, die dieses Thema auch unbedingt mal angehen sollte, dann freue ich mich, wenn du diese Podcast-Folge mit ihr teilst. Danke, dass du mir hilfst, noch mehr Frauen für finanzielle Unabhängigkeit zu begeistern.